Noviglas Podcast History.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum Geschichte-Podcast hier bei Noviglas. Mein Name ist Ralf und ich bin wieder, wie üblich, eigentlich fast schon fad, mit dem Michi da. Hallo Michi.
Holla die Waldfee, hallo, servus.
Ja, und wir sitzen uns hier wunderbar gegenüber im Hörwatzke-Center in Wien und wir sind nicht nur zu zweit, sondern wir haben noch die Lea am Start. Hallo Lea.
Was Rauleni?
Hallo. Wir sind ja hier im Aufnahmezentrum von... Wir sitzen gerade im Aufnahmestudio vom Hrvatski Center und heute sprechen wir mit der Lea über ein Ereignis, das in 0,78 Kilometer Luftlinie entfernt stattgefunden hat, vor exakt 24.661 Tagen.
Also ich glaube, es muss eigentlich niemand mehr erwähnen, worum es geht. Es geht natürlich um die Unterzeichnung des Staatsvertrags.
Ist ja, richtig.
Ich meine, viel eindeutiger kann man es ja wirklich nicht machen. Und es ist ja so ein Thema, das ist ja immer ein bisschen schwierig für Nicht-JuristInnen zu verstehen. Es ist halt einfach, Lea widerspricht mir, aber... Man will das halt eigentlich nicht lesen, diese Sachen. Es ist alles irgendwie ein bisschen, eine Mischung aus fad und gefährlich, finde ich, Justdeutsch. Aber naja, umso schöner ist, dass wir, siehst du nicht so, sehr gut, das wäre auch blöd. Deswegen haben wir dich ja da. Vielleicht, ja, kurz zu dir. Du bist ja Juristin, deswegen haben wir dich eingeladen. Du hast mal versucht, es einfach zu erklären. So im öffentlichen Recht schreibst du deine Dissertation an der Uni Wien.
Ganz genau.
Aber immer wieder auch mit Minderheitenrechten zu tun gehabt im Kössische Städte, den kennen wir hier schon. Der David war ja schon mal hier am Start. Davor auch schon bei den Schülern im Kadese.
Kadese, genau. Kuroschka, Diaschka, Svesa, na Kuroschke.
Aber bevor wir da zum Staatsvertrag kommen, es ergibt sich ja eigentlich ganz gut, dass wir in der letzten Folge über die Besatzungszeit in Österreich schon geredet haben, weil genau die endet ja mit der Unterzeichnung des Staatsvertrags dann letztendlich. Bevor wir da jetzt aber hinkommen, Michi, willst du uns einmal ein bisschen noch den historischen Kontext setzen, bevor wir da über diesen Vertrag reden können. Wie kommen wir da überhaupt hin?
Genau, also der Staatsvertrag, über den wir uns heute unterhalten, ist unterzeichnet worden am 15. Mai 1955. Das ist nicht unbedingt deckungsgleich mit dem Abzug der Besatzungsmächte, über das werden wir vielleicht auch noch ein bisschen reden. Aber, aber diese Vertragsunterzeichnung hat auch eine bestimmte Vorgeschichte. Ja, und die fängt früher an, als man denkt. Die ersten Verhandlungen werden angestoßen im Jahr 1946, also eigentlich gar nicht so lange nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Da hat der damalige US-Außenminister James Burns Verhandlungen in diese Richtung angestoßen. Und es ist dann tatsächlich auch zu einer Verhandlungsrunde gekommen. Am 14. Jänner 1947 hat der damalige britische Außenminister, das war Ernest Bevin, in London eine Tagung eröffnet, eine Tagung der Sonderbeauftragten für Deutschland und Österreich. Mhm. Und dabei ist ein Entwurf entstanden, 59 Artikel und eine Präambel. Aber wie man sich vorstellen kann, ist dieser Entwurf dann letzten Endes in der Mülltonne gelandet. Beziehungsweise er hat sich halt nicht durchgesetzt, dass Österreich durch seinen Staatsvertrag schon 46 bekommt. Und damals hat schon der Leopold Figl die Weitsicht gehabt, bei der 53. Sitzung des Ministerrats, das war am 21. Jänner, also kurz nach der Eröffnung dieser Konferenz, schon zu sagen, ja, es gibt Verhandlungen, aber vielleicht kommen wir doch nicht zu einem Abschluss. Das heißt, also das war schon, wie soll ich sagen?
Expectation Management.
Genau.
Ja.
Es hat ja nicht lang gedauert, hat schon den nächsten Anlauf gegeben mit der Londoner Konferenz, auch noch 47, das war im November und im Dezember, da ist es ja dann auch zu einem signifikanten Bruch gekommen zwischen den USA auf der einen Seite und der Sowjetunion auf der anderen Seite. Und spannend bei dieser Konferenz ist dabei gewesen, dass die UdSSR sich immer wieder auf ein Backel gehaut hat mit Jugoslawien, und über die Rolle Jugoslawiens werden wir dann auch nochmal dezidiert sprechen. Und Jugoslawien seinerseits hatte ja Gebietsansprüche, über die wir uns auch noch unterhalten werden. Und Hat sich aber auch nicht durchgesetzt. Also 1947 hat Österreich auch noch keinen Staatsvertrag gehabt. 1953 haben dann die Westmächte wiederum einen Entwurf vorgelegt für einen möglichen Staatsvertrag für Österreich. Hat sich auch nicht durchgesetzt, weil sie die UdSSR quergestellt hat. Also wirkliche Bewegung in die Frage des Staatsvertrags für Österreich kommt dann erst im Jahr 1955. Denn da hält der damalige sowjetische Außenminister Molotow eine außenpolitische Grundsatzrede. Das war am 8. Februar 1955. Und in dieser Rede vor dem, ja, vor dem Kern, sozusagen vom obersten Sowjet, sagt er, dass eine weitere Verzögerung in der Frage des österreichischen Staatsvertrags eigentlich nicht mehr wirklich gerechtfertigt ist. Mhm. Und da haben natürlich die österreichischen Diplomaten die Ohrwascheln gespitzt. Und es ist schon eine Delegation nach Moskau geflogen. Der Preis natürlich war dann die Neutralität, über die werden wir dann später auch noch ein bisschen reden. Und am 12. April, wie gesagt, ist eine Delegation nach Moskau geflogen. Das waren einerseits der Figl, der damals noch Staatssekretär Kreisky. Mhm. Dann der Bundeskanzler Raab ist mit nach Moskau geflogen und der Vizekanzler Scherf. Die sind also nach Moskau geflogen und dort ist es zum Moskauer Memorandum gekommen. Also man hat sich sozusagen mit der UdSSR, mit der Sowjetunion geeinigt. Heißt aber noch nicht, dass der Staatsvertrag deswegen in trockenen Tüchern war, weil man musste sich ja auch noch mit den westlichen Alliierten in irgendeiner Form einigen, ob das für die auch in Ordnung ist. Und in diesem Moskauer Memorandum steht aber dann schon drin, was dann vielleicht auch für die Frage des Neutralitätsgesetzes in Österreich relevant ist, dass der letzte Abzugstermin für die sowjetischen Besatzungstruppen der 31. Dezember 1955 sein sollte. Und Bewegung ist auch deswegen reingekommen, und das war auch ein strittiger Punkt in den Verhandlungen vor 1955, wie geht man um mit diesem deutschen Eigentum? Wir haben ja schon in der Episode zur Besatzungszeit einiges darüber gehört und man hat hier einen Durchbruch geschafft. Und jetzt hat man sich sozusagen auf Reparationszahlungen geeinigt, auf Warenlieferungen in die Sowjetunion und vor allen Dingen auf, es war glaube ich, auf 10 Jahre jedes Jahr eine Tonne Rohöl. Also so hat dieser Deal ausgesehen mit der UdSSR. Und ja, also der Bundeskanzler ist dann zurückgeflogen und hat dann verkündet, Österreich wird frei sein. Zurückgeflogen übrigens nicht nach Schwechat, damals war der große Flughafen noch in Vöslau. Vöslau bringt man heute wirklich gar nicht mehr mit Flughafen in Verbindung, aber gut. Und wenige Zeit später, am 2. Mai, kommt es also zur Botschafterkonferenz hier in Wien. Auch gar nicht so weit von hier. Was wird das sein? Vielleicht ein halber Kilometer Luftlinie. Heute, was ist das dort, der Schwarzenbergplatz, unweit des Schwarzenbergplatzes ist verhandelt worden, damals übrigens noch Stalinplatz.
Ach,
auch
ja.
Ganz nett. Und es waren vor allen Dingen die Amerikaner, die Einspruch erhoben haben, denen haben dann noch einige Punkte missfallen. Aber gut, Verhandlungen waren zäh, bis zum 12. Mai ist das Ergebnis gestanden. Also da hat man sich dann geeinigt. Die Außenminister sind dann 2 Tage später, am 14. Mai, nach Wien geflogen. Das waren für die USA Dulles, für die UdSSR Molotow, für Frankreich Binet und für Großbritannien Macmillan. Und in der letzten Sitzung zum Staatsvertrag hat interessanterweise der Figl dann noch rausurgiert, dass Österreich keine Mitschuld trägt am Zweiten Weltkrieg.
Was also, überhaupt wäre, keine Folgeerscheinungen mit sich tragen würde, zum Glück. Super.
Das wäre in der Präambel gestanden und das hat man jetzt einfach so rausgestrichen. Ja. Noch guter österreichischer.
Ja, und dann haben wir noch 30 Jahre noch so getan, als wären wir das erste Opfer gewesen und noch länger in gewissen Kreisen. Super. Ja.
Na jedenfalls, also das ist noch rausgestrichen worden und damit war dann der Vertrag fertig zum Unterzeichnen. Also als die Außenminister dann hier angekommen sind, ist ein fertiges Vertragsstück vorgelegt worden und unterzeichnet. Und diese Unterzeichnung war, wie gesagt, am 15. Mai 1955 im oberen Belvedere, also nicht weit von hier. Damit haben die Besatzungsmächte Österreich aber noch nicht verlassen. Die haben die letzten Truppen sind abgezogen am 25. Oktober 1955 aus Kärnten, interessanterweise. Gell? Das waren die Briten, die aus der Kaserne in Klagenfurt-Lendorf abgezogen sind. Ja. Aber einen Tag später ist dann tatsächlich das Neutralitätsgesetz verabschiedet worden oder beschlossen worden. das eben nicht im Staatsvertrag drinsteht. Das ist ein kleines Missverständnis, das man immer wieder so rund um den Nationalfeiertag hört. Da hat der letzte Russ das Land verlassen am 26. Oktober. Deswegen haben wir Staatsfeiertag. Nein, das stimmt nicht. Na, jedenfalls war das mehr oder weniger ein Parforce-Ritt durch die Entstehungsgeschichte zum österreichischen Staatsvertrag. Und wir haben ja schon immer wieder auch erwähnt, oder ich habe immer wieder erwähnt, die Rolle Jugoslawiens, die eine ganz besondere war, weil schon bei dieser ersten von mir erwähnten Konferenz 1947, also ab 16. Jänner, da schon ein Memorandum kursiert ist unter den Beteiligten, in dem es um einerseits die Kärntner Slowenen, Slowenien gegangen ist und aber auch um die Burgenland-Kroatinnen und Kroaten. Und zwar hat der damalige jugoslawische Delegationsführer Jože Wilfam da ein Papier kursieren lassen, in dem es einerseits gegangen ist um Reparationszahlungen und andererseits aber auch um Gebietsansprüche in Kärnten und in der Steiermark, beziehungsweise wenn schon keine Gebietsansprüche, dann doch wenigstens eine Umsiedlung oder zumindest einen Sonderstatus für diese Gruppen im Gebiet.
Ja, das wird ja generell, kommt mir vor, relativ oft vergessen, also dass das frühe zweite Jugoslawien, also das sozialistische Jugoslawien, ja noch sehr lange eigentlich diese Forderungen aufrechterhalten hat, nicht nur gegenüber Österreich, muss man sagen, also die Triest-Frage ist eigentlich viel wichtiger gewesen, also jetzt auf dem internationalen Parkett, können wir jetzt aufmachen, das war ja auch so geteilt zwischen Einflusssphären Italien und Jugoslawien, das war ein Riesenthema, auch bis in die 50er Jahre, aber ja, Jugoslawien hat lange noch Anspruch eben an Gebiete in damaligen Österreich eben gestellt, das war vor allem in Südkärnten, das ist auch historisch schnell herleitbar. Ne? Ich meine, das war das Gebiet, in dem halt der Partisanenkampf gegen die Nazi-Herrschaft am stärksten war. Und der war ja innerhalb der jugoslawischen Sphäre dann gegen Ende des Krieges zumindest sehr stark auch organisiert. Also man konnte da ja schon irgendwie glaubhaft machen, so, hey, waren doch unsere Leute so. Ne? Das war lange auch schon ein Faktor, der einen Staatsvertragskompromiss mit Russland auch schwierig erscheinen hat lassen. Man kann ja immer schwer sagen, wie viel Einfluss es wirklich hatte. Aber bis 1948 war es ja so, dass die Sowjetunion durchaus auch die Interessen Jugoslawiens mitvertreten hat in diesen Verhandlungen. Und da war jetzt nicht unbedingt ja, absehbar, dass dann Jugoslawien das einfach fallen lassen würde und die Sowjetunion das trotzdem unterschreiben würde. Also, na, zumindest nicht ganz so einfach vorstellbar. Wir haben auch schon ein bisschen drüber geredet in unserer Folge über jugoslawische Außenpolitik mit dem Arno vor inzwischen 1,5 Jahren, dass sich dann ja grundlegend etwas geändert hat im besagten Jahr 1948 mit dem berühmten Tito-Stalin-Bruch, der ja weltpolitisch so einiges in Gang gebracht hat, für Jugoslawien natürlich nochmal deutlich mehr. Und schon auch das hat dann dazu geführt, dass die Sowjetunion jetzt halt eher drauf gepfiffen hat, was jetzt die Jugoslawen so gerne hätten und dann eben es auch möglich wurde, solche Sachen wie eine Angliederung von Teilen Kärntens oder anderer Gebiete an Jugoslawien eben, ja, wenn nicht, dann eben nicht so aus Moskauer Sicht. Ne? Ja, das war im Prinzip so diese Ausgangslage. Auch danach hat Jugoslawien immer teilweise diese Forderungen aufrechterhalten, teilweise auch sehr aktiv da ein Interesse genommen. Da kann man auch nochmal unsere Folge anhören, wenn es da um Zusammenarbeit in Kulturfragen dann auch geht später. Also da ist ja doch einige Aktivität. Aber das war jetzt mal diese heiße Phase. Ja, und dann kommt jetzt eben dann doch dieser Staatsvertrag. Und das Interessante ist ja, Lea, dass ja tatsächlich eine jugoslawische Formulierung es dann sogar in den Staatsvertrag geschafft hat, über Umwege über Moskau, ne?
Genau, ja. Also das, also der Text für den Staatsvertrag, vor allem für den Artikel 7, also wo die ganzen Volksgruppenrechte drinstehen, der basiert auf einem jugoslawischen Textvorschlag. Gerade deswegen, weil ja Jugoslawien diese Gebietsansprüche hatte und das, was halt nicht Jugoslawien werden sollte, sollte halt zumindest irgendwie geschützt werden. Also Jugoslawien hat sich da auch voll eingemischt und also diese Gebietsansprüche damit begründet, dass Österreich ja schon in der Ersten Republik nichts für die Volksgruppen getan hat. Und deswegen wäre es doch vielleicht besser, wenn die Volksgruppen zu Jugoslawien wandern. Mhm. Genau.
Ja, Also, und das war halt im Prinzip eh, was ja auch schon da in London zirkuliert ist, ne, ist so diese zweigeteilte, nennen wir es mal Forderung oder Vorschlag oder was auch immer, ne? Entweder Angliederung oder vor allem im Fall der Burgenland-KroatInnen ja dann geografisch bedingt eher nicht Angliederung, aber halt dann Forderungen nach Rechten, so.
Genau.
Genau. So, dann steigen wir nochmal ein in dieses komische Schreiben selbst, das dann da im Belvedere unterzeichnet wurde. Prinzipiell, was macht dieser Staatsvertrag für Österreich, außer dass die Besatzungszeit endet? Was steht da eigentlich so grob drin?
Genau, also im Staatsvertrag steht eben grob drinnen, dass Österreich eben wieder frei ist, wieder ein unabhängiger Staat ist, also die Besatzungszeit ist vorbei. Vielleicht gehen wir das so nach dem Aufbau durch. Also üblicherweise ein internationaler Vertrag fängt an mit der Präambel. In der Präambel vom Staatsvertrag von Wien ist ganz spannend, dass da eben auch schon diese Opferthese von Österreich vertreten wird. Das steht dann drin, ja, Österreich war das erste Opferland, das Hitler zum Opfer gefallen ist. Das kommt dann später im Vertragstext wieder, eben mit der Argumentation, dass Österreich eben kein Täterland ist, deswegen keine Reparationen zahlen muss, also keine Strafe sozusagen oder keine Wiedergutmachung leisten soll, aber trotzdem kein befreites Land ist. Deswegen haben wir eben diese ganzen Bestimmungen gehabt zu die Abgaben, zu die Konzessionen für die UdSSR. Also das spielt dann schon irgendwie rein, dass man so quasi kleine Strafen drin hatte, aber eben trotzdem die These, nein, wir haben ja eigentlich nichts gemacht, wir sind Opfer. Mhm. Genau, dann hat man drinnen ganz am Anfang eben, ja, Österreich ist wieder hergestellt im Sinne der Verfassung von 1920, also wieder diese These, ja, wir waren ja nur Opfer und jetzt machen wir aber einfach weiter, so wie es eben mit der Verfassung, die 1920 in Kraft getreten ist, war. Mhm. Dann hat man so ganz übliche Sachen, so eben, wir werden freie Wahlen haben, es ist eine Regierung zu wählen, es sind Menschenrechte einzuhalten, dann eben spezifisch im Artikel 7 die Minderheitenrechte, aber eben generell Menschenrechte im Sinne von einem Diskriminierungsverbot zum Beispiel. Dann hat man eben noch wichtig, auch im Verfassungsrang stehen, das Verbot nationalsozialistischer Organisationen. Also auf dem baut dann später das Verbotsgesetz auf, das heute noch in Kraft ist. Und dann eher so, ja, organisatorische Vorschriften, hätte ich gesagt. Also die Frage, was machen wir mit dem deutschen Eigentum, das in Österreich noch ist? Was machen wir, wenn Eigentum der Alliierten in Österreich ist? Also einfach so Regelungen, die halt sagen, ja, was macht man mit den Sachen, die sich da vermischt haben? Was macht man mit den Sachen? Und dann eben die ganzen Regelungen zugunsten der UdSSR und später noch Regelungen zu generell Handelsbeziehungen Österreichs mit anderen Staaten, also wie sich Österreich jetzt so im internationalen Kontext verhalten soll.
Oder man sollte vielleicht auch festhalten, der Staatsvertrag ist nicht die Verfassung. Das ist einmal das Wichtige. Du hast jetzt gesagt, die alte Verfassung von 1920 wurde ja mehr oder weniger wieder in Kraft gesetzt, ne? Ich glaube aber am Stand von Anfang der 30er Jahre oder was auch immer.
Genau, ne? Also ganz wichtig, wie du gesagt hast, der Staatsvertrag ist selbst nicht die Verfassung. Es gibt aber einzelne Bestimmungen, die im Verfassungsrang stehen. Also die sind dann wie die Verfassung, aber eben nicht das ganze Ding, eben die wichtigen Sachen, also die Menschenrechte und das Verbot der NSDAP zum Beispiel.
Ah ja, und auch das Habsburger Gesetz.
Und das Habsburger Gesetz, ja, das ist auch ganz wichtig drin gewesen. Das fand ich eh ganz lustig. Ja, auf jeden Fall keine Monarchie wieder werden. Und eben die Rückbezugnahme auf die Verfassung von 1920, also die Verfassung des BVG, also die Urverfassung sozusagen in Österreich, wo halt die groben Sachen zum Staatsaufbau drin sind, die sind von 1920. Aber in der Fassung von 1929 war jetzt eben im Staatsvertrag wieder der Staat einzurichten im Sinne dieser Verfassung. 1929 hat man einfach die Regeln zum Bundespräsidenten eingeführt. Also vorher war Österreich sehr parlamentarisch ausgestaltet und zu dem wollte man nicht zurückkehren.
Also auch Direktwahl, die wir heute noch haben, all das, ne?
Genau. Aber also so im Sinne der Verfassung 1920 und das andere sind halt Novellen. Also das passiert jetzt auch noch, dass die Verfassung hin und wieder novelliert wird.
Okay, also der Staatsvertrag ist ein Vertrag, ist nicht die Verfassung, es ist also nicht wie Dayton oder sowas. Jetzt haben wir schon sehr oft den Artikel 7 hier angesprochen eigentlich oder waren eigentlich schon drin. Ich denke, das ist ja für unser heutiges Thema und ich meine, in diesem Podcast geht es ja normalerweise um das Burgenland, um BurgenlandkroatInnen. Jetzt in deinem Fall haben wir halt eine Vertreterin der Kärntner slowenischen Volksgruppe da. Da ist natürlich das jetzt das Interessanteste und auch wahrscheinlich mit das am schlechtesten umgesetzte Regelwerk in diesem Vertrag. Was steht da denn eigentlich dann so ungefähr drin? Wie hat man sich das vorgestellt? In einer perfekten Welt, wenn man das alles umgesetzt wäre, wie würde das ausschauen?
Also genau, zur Einleitung, der Artikel 7 des Staatsvertrags von Wien, der enthält eben Bestimmungen zum Schutz der slowenischen Volksgruppe im Kärnten und in der Steiermark und zum Schutz der kroatischen Volksgruppe im Burgenland. Da sind ganz generelle Minderheitenschutzbestimmungen drin verankert. Also zum Beispiel eben, dass zweisprachiger Unterricht anzubieten ist, dass die Kärntner Sloweninnen oder Burgenland Kroatinnen, auch die in der Steiermark, nur das ist halt leider heute gar nicht umgesetzt, ihre eigene Organisationen haben, dass die Amtssprache auch eben die jeweilige Volksgruppensprache ist, sowohl vor Verwaltungsbehörden als auch vor Gerichten, dann die berühmten topografischen Bezeichnungen, also die Ortstafeln einfach gesagt. Und dann eben noch bestimmte Verbote von minderheitenfeindlichen Organisationen. Also das ist einmal das Grobe.
Okay. Und worin wurzelt dieser Artikel? Hat man da, wie soll ich sagen, in der Rechtsgeschichte Vorbilder gehabt? Weiß nicht, das Staatsgrundgesetz 1867 oder dann der Vertrag von Saint-Germain?
Genau, also der Artikel 7 ist eine Bestimmung, die sich in eine Gruppe weiterer Volksgruppenrechte reiht, eben für die slowenische und die kroatische Minderheit eben besonders wichtig, weil es die am weitestgehenden und konkretesten Bestimmungen sind. Aber es gab ja schon in der Monarchie mit dem Staatsgrundgesetz im Artikel 19 die Regelung, dass alle Volksstämme damals noch gleich sind. Also im Prinzip, dass jetzt nicht vor allem dem deutschen Volksstamm jetzt bestimmte Vorrechte zukommen. Und da hat es auch schon Regelungen zur Amtssprache, zur Schule gegeben. Das Staatsgrundgesetz ist eben heute noch für die anderen Volksgruppen extrem wichtig und noch wichtiger dann die Bestimmungen im Vertrag von Saint-Germain. Das sind dann die Artikel 66 Daumatum. Also wieder ähnliche Rechte. Das Problem sozusagen ist mit den Gesetzen, dass es immer, also beim Staatsgrundgesetz, die Rechte kommen den Volksstämmen, heute den Volksgruppen zu. Und es wird gesagt, okay, die Einzelne kann sich nicht darauf berufen. Ähnlich beim Vertrag von Saint-Germain. Anders beim Artikel 7, der enthält nämlich Grundrechte. Das heißt, es kann sich jede einzelne Person, die das betrifft, darauf berufen. Also das betrifft jetzt die Regelungen zum Schulunterricht und zur Amtssprache und zu der zweisprachigen Topografie. Das heißt, also ich kann da wirklich hingehen und von meiner Regierung oder vor Gericht eben einklagen, dass was gemacht wird. Und das ist eben der große Vorteil, den die kroatische und die slowenische Minderheit haben.
Und da hast du uns ja vorhin schon erzählt, dieser schöne Funfact über dich, dass du das im Alter von einem Monat schon gemacht hast, ne?
Genau. genau, da ging es um eine zweisprachige, also eine slowenische Geburtsurkunde. Also
das nicht vorhanden sein der slowenischen Geburtsurkunde.
Genau, also das Standesamt Klagenfurt-Zelowetz, weil es sich nicht im zweisprachigen Gebiet befindet, so die Argumentation der Behörde, wollte mir keine slowenische Urkunde ausstellen. Ich musste dann mal halt eine von meiner Heimatgemeinde Eberndorf-Dobola war es, die sehr wohl eine zweisprachige Gemeinde hat, eben holen.
Ah, okay.
Ja.
So, jetzt hast du ja dann schon die Punkte auch genannt, die da eben genannt wurden ganz konkret, von Bildung über Amtssprache, über topografische Bezeichnungen und so weiter. Also gehen wir es einfach mal so Punkt für Punkt durch. Okay, was steht da drin und was davon, wie viel davon hat es in die Realität eigentlich geschafft und wie?
Okay, ja, also für die Zuhörerin, ich habe jetzt den Staatsvertrag vor mir, der ist so in 5 Punkte aufgeteilt und jeder Punkt geht halt auf ein Thema ein. Und diese einzelnen Punkte haben halt einen unterschiedlichen Status. Also kurze Use-Einführung, Völkerrecht ist irrsinnig tricky und wird oft nicht durchgesetzt und muss im nationalen Recht umgesetzt werden. Und das ist beim Staatsvertrag nur für 3 Ziffern der Fall. Ich fange mit der Ziffer 1, die ist nur Völkerrecht sozusagen, also kein Grundrecht im nach österreichischen Verständnis. die enthält im Prinzip ein spezielles Diskriminierungsverbot. Also Minderheitenangehörige sind nicht schlechter zu behandeln als Angehörige der Mehrheitsgesellschaft. Und dann stehen da eben noch so generelle Grundrechte drin, wie das Recht, sich zu versammeln, die Pressefreiheit und aber auch eben explizit Presse in der eigenen Sprache und auch das Recht auf eigene Organisationen. Und wenn man das jetzt minderheitenfreundlich auslegen will, könnte man eigentlich argumentieren, dass der Artikel 7 Ziffer 1 ein Recht auf Selbstverwaltung vorsieht. Das heißt, dass theoretisch in einer perfekten Welt wären die Minderheiten nicht nur in ihren kleinen Kulturvereinen organisiert, sondern es gäbe dann was Ähnliches wie zum Beispiel die Arbeiterinnenkammer oder den VKI. Also man könnte dann wirklich selber seine Vertretung wählen und das sich dann eben so einmischen bei der Regierung und seine Rechte einfordern und eben auch, dass die Volksgruppe als Ganzes ihre Rechte einfordern könnte.
Also Verband statt Verein.
Also
quasi.
Verband statt Verein. Vor allem der Vorteil wäre, würde man jetzt wirklich von einer Selbstverwaltungskörperschaft ausgehen, dass die Volksgruppe als Ganzes ihre Rechte einfordern könnte. Weil ich habe ja vorher gesagt, ja, das sind Grundrechte, also jeder Einzelne kann die Rechte einfordern, aber eben nur ich alleine. Und ich kann jetzt nicht sagen, ich, Lea Vogue, mache jetzt als Kärntner Slowenin die Rechte aller Minderheitenangehöriger geltend. Mhm. Und das ist dann irrsinnig kompliziert, weil man muss jedes Mal jetzt einen Fall konstruieren, wo man dann selbst betroffen ist. Also es hat da zum Beispiel auch Entscheidungen gegeben von VfGH. Ja, es hat eigentlich keiner ein subjektives Recht, also ein Recht, das nur mir gehört, auf eine zweisprachige Ortstafel.
Ja, und wenn sie aufgestellt wird, dann wird sie nicht nur dich betreffen. So.
Genau.
Ganz einfach. Ne?
Und das haben wir aber in anderen Bereichen eben schon. Also ich habe jetzt das Arbeitsrecht mit der Arbeiterkammer erwähnt, aber auch im Umweltrecht hat man das, dass Umweltorganisationen einfach generell für uns alle eben Umweltrechte einklagen können. Würde man den Artikel 7 großzügig lesen, wäre das möglich. Also de facto ist das eben jetzt nicht so. Also die Volksgruppen sind in Vereinen organisiert. Wir haben den Volksgruppenbeirat, der im Bundeskanzleramt sitzt und die Regierung berät. Mhm. Wie der bestellt wird, weiß niemand. Es ist untransparent. Ich habe jetzt wirklich schon, ich glaube, 3 Tage lang gesucht, wie das genau funktioniert. Also ich kenne das Verfahren, aber wer da jetzt wirklich entscheidet und wer da drin sitzt.
Da hat Novi Glas einmal vor kurzem eine Recherche gemacht über die Burgenland-Kroaten. Aber weil du gesagt hast, das ist eine sehr minderheitenfreundliche Auslegung dieses Gesetzes, die ja de facto nicht der Realität entspricht, heißt das, dass wir eine minderheitenfeindliche Auslegung haben? Im Umkehrschluss?
Im Umkehrschluss heißt das, es ist einfach jedem egal. Also das Problem ist so ein bisschen mit der Ziffer 1 vor allem, die ist eben nicht im Verfassungsrang, also kein Grundrecht, es ist nur Völkerrecht. Und beim Völkerrecht hat man immer so das Problem, wer setzt das durch, weil es ist eben nicht wie zum Beispiel in einem Nationalstaat, wo halt einer dann drüber steht, also die Staatsgewalt und dir da auf die Finger haut, wenn du was falsch machst, sondern es ist die Staatengemeinschaft für zuständig und das ist jedem ein bisschen wurscht. Und eben die meisten lesen diese Ziffer 1 eben als speziellen Gleichheitsgrundsatz, also als nichts anderes, was wir eh in anderen Menschenrechtsdokumenten haben, aber das ist irgendwie witzlos, das so zu lesen, weil ich habe ja den Gleichheitsgrundsatz, den brauche ich nicht noch einmal extra im Staatsvertrag niederschreiben, vor allem nicht die Minderheitenartikel. Hm. Ich glaube, da hat sich schon wer was dabei gedacht, also auch vorher mit den Gebietsansprüchen Jugoslawiens, die haben ja auch zum Beispiel vertreten, dass den zweisprachigen Gebieten Autonomie zukommt, also was Ähnliches, dass sie sich selbst irgendwie verwalten und selber ihre Gesetze haben. Hm. Ja, also eben die Ziffer 1 kaum beachtet, kaum relevant. Ich bin mir nicht sicher, ob es dazu überhaupt Rechtsprechung von einem Höchstgericht gibt.
Oh, okay.
Genau, also dann spannender und viel wichtiger für die Praxis eben dann die Ziffer 2. Die enthält Regelungen zum Unterrichtswesen. Da werden genannt der Elementarunterricht. Da sage ich noch gleich, was darunter zu verstehen ist, dass es zweisprachige Mittelschulen gibt und dass es auch zweisprachige Lehrpläne und Schulaufsichtsbehörden zu geben hat. Das ist im Prinzip der Teil, der für den Erhalt der Sprache am wichtigsten ist. Und da gibt es auch gravierende Unterschiede zwischen dem Burgenland und Kärnten. Fangen wir mit dem Elementarunterricht an. Also vom Gesetzgeber, zumindest vom Kärntner Gesetzgeber, wird der Elementarunterricht verstanden, ist gleich Volksschule. Die Burgenländer sind etwas gescheiter, die verstehen unter Elementarunterricht alles, was wirklich so elementare Pädagogik ist, also alles, was halt im Kleinkindalter anfängt und dann halt wirklich weitergeht. Zwar ganz so weit, dass sie die ganze Schulpflicht runter verstehen, sind sie zwar auch nicht, aber immerhin gibt es im Burgenland Regelungen für zweisprachige Kindergärten. Das ist extrem wichtig aus einem sprachwissenschaftlichen Aspekt, weil eben Kleinkinder eben wirklich gut und dann nachhaltig die Sprache lernen. In Kärnten fehlt das komplett. Also zweisprachige Kindergärten werden in Kärnten komplett ignoriert. Dann, was die Burgenländer auch besser haben, für die Volksschulen habt ihr ein Abmeldesystem. Das heißt, es sind grundsätzlich im zweisprachigen Gebiet, da wird dann definiert, was ein zweisprachiges Gebiet ist. Das sind in der Regel, nach dem Verständnis vom Staatsvertrag zumindest, Ortschaften oder Gebiete, wo 10% der Bevölkerung der Minderheit angehören. Das ist so ein internationaler Standard, um den wir in Österreich leider auch streiten haben müssen, was überhaupt eine Minderheit ist. Also in Kärnten gab es in den 70er und 80er Jahren das Verständnis, ja, Minderheit ist 25% der Bevölkerung. Mhm. Also ganz eine komische Definition.
Das ist verdächtig nah an einer Mehrheit. Ja.
Würde ich sagen. Also das ist so generell das Problem, wenn man über Minderheitenrechte spricht, dass die Leute nicht verstehen, dass Volksgruppenrechte, Minderheitenrechte in einer Demokratie einfach ein Schatz sind, weil halt die Demokratie ist halt logischerweise die Mehrheitsentscheidung. Aber wenn die Mehrheit entscheidet, dann muss sie ja irgendwie die Minderheiten schützen. Also man hat das auch gesehen, zum Beispiel bei den Schulprotesten in die 70er, 80er Jahre in Kärnten. Das war nur möglich, dann wieder gescheite Schulregelungen zu schaffen, weil sich eben die Mehrheit solidarisch mit der Minderheit gezeigt hat. Das fehlt einfach heute auch. Also diese Solidarität der Mehrheitsbevölkerung mit den Minderheiten, weil es einfach nicht in die Köpfe der Menschen geht, dass gerade in einer Demokratie die Minderheit Schutz braucht.
Dieses einerseits Demokratie ist gleich Mehrheitsherrschaft im weitesten Sinne und andererseits Minderheitenrechte, das ist ja wahrscheinlich dann auch ein Mitgrund, warum jetzt global gesehen das ja überall ein Problem ist. Und wirklich die erfolgreichsten Fälle von Minderheitenrechten meistens territorial sind, ne? Quebec zum Beispiel.
Ganz
wo man halt dann
genau
einfach dann das umgehen kann und sagt so, ja, ja, aber Quebec, dieser Staat hier, die sind natürlich eine Demokratie, aber das ist französisch so.
Genau, das ist halt, aber das ist eigentlich auch nichts Besonderes, weil gerade darum geht's ja bei Grundrechten. Also jetzt theoretisch wird jetzt ganz Österreich darüber abstimmen, dass ich in keinem Verein mehr teilnehmen kann, dann wird es auch gegen meine Grundrechte verstoßen und es wird nicht gehen. Ja. Also es ist eigentlich derselbe Schmäh bei Minderheitenrechten, nur leider fehlt uns die Lobby und auch die Durchsetzbarkeit dieser Rechte. Also dazu komme ich später noch. Aber eben Elementarunterricht im Burgenland bedeutet auch Volksschule mit einem Abmeldesystem. Anders in Kärnten, da muss sich jeder anmelden. Und das ist halt irrsinnig, also das ist schon eine Hürde, sich einfach aktiv anmelden zu müssen und auch sehr spannend und beängstigend. Das Burgenland, Kroatische und die slowenische Sprache, die sind die einzigen Sprachen, wo verfassungsrechtlich abgesichert ist, dass ein Kind gegen den Willen der Eltern die Sprache nicht lernen kann. Also würden wir jetzt in Österreich beschließen, jetzt lernen alle auf einmal Russisch, ich meine, derzeit nicht realistisch, aber nehmen wir das mal an, wäre das voll okay, aber verfassungsrechtlich abgesichert, Kroatisch darfst du nicht lernen, wenn deine Eltern dagegen sind.
Also ein Veto der Eltern über einen Lehrplan de facto.
Genau, ganz genau. Und dann das große Problem dann in der Praxis ist natürlich, okay, jetzt haben wir halt zum Teil den Kindergarten, dann weiter die Volksschule, aber dann im Bereich der Mittelschulen und dann später der weiterbildenden Schulen fehlt das an guten Regelungen, fehlt das auch faktisch an Lehrplänen und auch einfach aus einem gleichwertigen Sprachunterricht. Also es ist dann, in der Regel wird dann die Minderheitensprache so als Wahlpflichtfach oder so wie, also als zweite Fremdsprache angeboten. Es ist halt irrsinnig dämlich und eigentlich gar, also wirtschaftlich einfach gar nicht schlau, weil wir investieren jetzt Energie und Geld darin, dass Kinder eben vom Kleinkindalter an eine zweite Sprache lernen und dann kommt der Cut mit 10 Jahren und auf einmal hören es halt von Slowenisch oder Kroatisch nie wieder was. Und auf die Universitäten ist es, also auf der Ebene ist es sowieso eine Katastrophe. Und da kommen jetzt dann noch die ganzen Fälle rein mit den Schulschließungen und wo jetzt dann doch noch die jeweilige Minderheit der Sprache zu lernen ist. Also das ist ein irrsinniges Problem und das ist auch wenn es teilweise rechtlich okay umgesetzt ist, einfach faktisch ein Problem, dass eben der Zugang zum zweisprachigen Schulwesen extrem schwach ausgestaltet ist. Genau. Dann hätten wir den dritten Punkt. Also der ist die Ziffer quasi, die am meisten Sprengkraft hatte bisher in der Geschichte. Da stehen nämlich zum einen die Amtssprache drin, aber viel wichtiger, oder zumindest medial viel wichtiger, die topografischen Bezeichnungen in den Medien bekannt unter Ortstafel. Hm. Was auch falsch ist, topografische Bezeichnung ist alles, was mir die Umgebung beschreibt. Also auch die Bezeichnung von einer Straße, einem Fluss, einem Berg, wer eigentlich nach dem Staatsvertrag erfasst. Mhm. Zumindest in Kärnten streitet man nur über Ortstafeln seit eh und je. Aber genau, das wird halt eben auch vorgesehen, dass in zweisprachigen Gebieten, also wieder dort, wo zumindest 10% der Volksgruppe leben, sind eben zweisprachige topografische Aufschriften aufzustellen. Im Burgenland funktioniert das ganz gut. Also soweit ich weiß, werden im Burgenland auch Straßennamen zum Teil zweisprachig bezeichnet.
Ja, das ist so, ja.
Genau. Hat aber auch gedauert, ne? Also es war auch nicht 55 erledigt. So ist es nicht.
Also 55, na, sicher nicht. Nein, das die ersten Tafeln, die haben, na, nicht ganz, aber fast 50 Jahre auf sich warten
lassen. Eben, ja, geht auch nicht so.
Nein, also es ist sicher keine Tafel vom Himmel gefallen, nur weil der Staatsvertrag da war.
Ja.
Und eben in Kärnten haben wir statt 800, 164 zweisprachige Ortstafeln, Wegweiser fehlen noch immer. Zum Teil werden zweisprachige Tafeln freiwillig aufgestellt, aber zwingen kann man die Gemeinden dazu auch nicht. Und dann in der Praxis ganz spannend eben auch die Amtssprache. Kurze Erklärung, was die Amtssprache ist, weil ich immer wieder feststelle, dass das gar nicht so leicht ist. Also Amtssprache ist die Sprache, mit der ich einfach gesagt mit Behörden, also mit der Bezirkshauptmannschaft, mit der Gemeinde oder mit einem Gericht rede. Also ich kann eben in bestimmten Gebieten, in zweisprachigen Gebieten einfach Anträge, also ich will ein Haus bauen und dann schreibe ich halt meinen Antrag gemäß der Bauordnung auf Slowenisch und bringe es dann der Behörde hin.
Oder das Formular gibt es einfach auch schon
oder auf Slowenisch. Oder das gibt es schon auf Slowenisch. Funktioniert teils besser, teils schlechter. Also es gibt manchmal so Formulare im Internet. Ja, also letztens, ich glaube, Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land habe ich nachgeschaut, dann klickst du auf die Seite 404, page not found, okay. Als lustige Anekdote dazu, für den 50. Jahrestag vom Ortstafelsturm habe ich eine Versammlung in Klagenfurt-Land auf Slowenisch angemeldet und die Beamtin hat mich dann angerufen, ma, erkennen Sie das nicht einfach auf Deutsch einbringen? Ich weiß ja, dass Sie Deutsch kennen. Wir haben keine Zeit dafür, dass wir das übersetzen. Und es ging aber gerade um eine Versammlung, also um eine Demonstration für Minderheitenrechte. Naja.
Ja.
Genau. Und da ist eben jetzt gerade auch spannend, das wird wahrscheinlich nächstes Jahr noch spannend werden. Im Burgenland wird jetzt gerade diskutiert und vom Verwaltungsgerichtshof, also vom obersten Gericht in Verwaltungssachen darüber gestritten, ob eigentlich nur Burgenland-Kroatisch oder Standard-Kroatisch Amtssprache im Burgenland ist. Also schauen wir mal, was da passieren wird.
Zumindest ein Problem, das es in Kärnten so nicht gibt. Ne?
Das gibt es in Kärnten so nicht. Also ich habe mir eh überlegt, eigentlich wäre es ganz lustig, einmal spaßhalber einen Antrag im Geldaler slowenischen Dialekt einzubringen. Genau, und dann eben zum Schluss noch da die Ziffer 4. Da geht es eigentlich wieder darum, dass eben Minderheitenangehörige nicht diskriminiert werden sollen, aber auch, dass eben, im Prinzip gibt es auch immer Recht, ja, aus der eigenen Kultur auszuleben, bla bla bla. Ist jetzt wirklich nicht so voll mit Inhalt. Also aus der Bestimmung könnte man dann wieder herauslesen, ja, dass man sich vielleicht selbst erhalten könnten sollte. Also wieder Recht auf Selbstverwaltung. Vielleicht auch, könnte man da auch rauslesen, dass es eine Verpflichtung der Republik Österreich gibt, die Volksgruppe zu finanzieren. Das funktioniert halt auch, naja. Also Inflationsanpassung bei der Minderheitenförderung ist jetzt auch nicht so passiert. Und zum Schluss gibt's halt noch die Ziffer 5. Da geht's halt darum, dass Organisationen, die darauf abzielen, die Minderheiten abzuschaffen oder ihnen ihre Rechte zu nehmen, verboten gehören. Das ist in der Praxis auch überhaupt nicht passiert. Also gerade in Kärnten beschäftigen wir uns noch immer mit dem Kärntner Heimatdienst oder mit dem Abwehrkämpferbund. Die dann in Minderheiten fragen, also gerade, also wenn wir über das Volksgruppengesetz sprechen, wird das noch ein Thema sein beim Kompromiss unter Anführungszeichen immer, also wo es darum geht, ja, wie werden wir jetzt diesen Artikel 7 denn umsetzen, auch am Mitspracherecht gehabt haben und nur damit mir dann das keiner vorwirft, theoretisch wäre es besser für die kroatische und die slowenische Volksgruppe, es gäbe nur den Artikel 7, und es gäbe nicht das Volksgruppengesetz, das dann die Detailregelungen dazu hat, weil eigentlich könnte man sich direkt so, wie er da steht, auf den Artikel 7 berufen.
Für unsere Diskussion dieser an und für sich Sinnlosigkeit des Volksgruppengesetzes in Österreich müsst ihr euch jetzt aber noch ein klein wenig gedulden. Das machen wir im zweiten Teil dieser Episode, der in Kürze erscheinen wird. Da, to je bilo to, sa prvi dio u sljedećoj epizodi, koji će doći već sa par tjedana, na početkom decembra, više manje, ćemo vidjeti kako je to sve funkcionirao sa ovom Volksgruppengesetzom, šta je nakon toga pasao u Austriji i sa manjinama u Austriji i kako to će biti u budućnosti, možda. I za to, nadam se da se opet čujemo. Za ovu epizodu, nažalost, nemamo hrvatsko dio, jer smo to samo jednom snimili za Leo u centru i to će biti na kraju sljedeće epizode i zbog toga samo čujete mene i to malo na hrvatskom, zašto ne. Ja se nadam da se opet čujemo u sljedećoj epizodi sa par tjedana. Hvala na slušanje i vidimo se, čujemo se.